Das Thema für den heutigen Gottesdienst könnt ihr hier auch sehen und lesen. Ich habe vor ein paar Jahren vorgehabt, eine Predigtreihe zu halten mit dem Thema »Wie geht es dir mit Jesus?« Und ich hatte vor einigen Jahren schon mal die Predigt »Wie geht es dir mit Jesus ganz persönlich?« Und ich habe aber noch zwei Predigten. Eine kommt heute und die nächste kommt, so Gott will, und wir leben nächsten Sonntag. Heute ist das Thema, wie geht es dir mit Jesus in deiner Familie? Ich fand das sehr schön, was ich hier gelesen habe mal. Familie ist wie ein Baum. Die Zweige wachsen in alle Richtungen, doch die Wurzeln halten alles zusammen. Das ist ein wunderbarer Satz für eine Familie. Ja? Und das merken wir in unserem Leben doch alle, dass es natürlich in einer Familie auch Schwierigkeiten gibt und Nöte und alles. Aber letztendlich ist es doch so, dass wir doch feststellen, dass wir ohne Familie alle nicht leben können. Und ich bin Gott dankbar, dass er das so uns geschenkt hat, dass wir Familie haben dürfen. Ich bin auch offen und ehrlich, es ist einfach so, dass es ja manchmal in der Familie auch unglaublich viele Schwierigkeiten gibt. Und wisst ihr, wir können uns fast nirgendwo schlimmer verletzen als in der Familie. Und der Grund dafür liegt daran, dass wir nirgendwo auch so geliebt werden wie in der Familie. Und wenn ich etwas besonders liebe, tut mir das besonders weh, wenn etwas kaputt geht. Ja? Und auch gläubige Menschen sind davor ja nicht gefeit, auch gläubige Familien, dass es Probleme gibt. Und zur Einleitung möchte ich dieses Zitat sagen. Wer die Fehler von gestern ruhen lässt, der glaubt an einen Neuanfang. Und wer an einen Neuanfang glaubt, ermutigt den Nächsten neben ihnen wieder gemeinsam zu leben. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Wer Vertrauen schenkt, lässt die Vergangenheit ruhen. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist etwas ganz Wichtiges. Unser Leben, müssen wir uns so vorstellen, ich glaube, das ist dein Leben auch, ist wie eine Vase, die schön ist und man schmeißt sie in die Luft und plötzlich fliegt alles auseinander. Und so ist unser aller Leben. Es gibt kein Leben ohne Zerbruch. Und du hast auch sicherlich schon manche Wunde erhalten. Vielleicht hast du auch schon manche Wunden ausgeteilt. Ich glaube, dass wir beides erlebt haben, dass Menschen uns verletzt haben in der Familie, aber wenn wir ehrlich sind und die Demut besitzen, müssen wir, glaube ich, auch sagen, auch wir haben Menschen schon verletzt. Ich muss ganz kurz hier noch was machen, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber jetzt nachhole. Der erste Punkt. Das Verhältnis zu den Eltern. Wisst ihr, was so schön ist, wenn Eltern so gemeinsam etwas unternehmen, auch mit Kindern? Ich hoffe, dass du, wenn du dazugehörst, wenn du ein Elternteil bist, dass du viel unternehmst und unternommen hast mit deinen Kindern. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wisst ihr, die Kinder sind für uns auch als Eltern mit das Wichtigste überhaupt, was es gibt, ja. Aber auch für uns als Kinder ist es wichtig, dass wir Eltern haben. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Das ist eine gute Frage, ja. Gott möchte bestimmte Dinge haben. Ich lese uns etwas vor aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 1. Und da steht, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Das ist Recht, das sagt die Bibel. Ja? Und in Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 20 steht, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Und ich weiß jetzt schon, ich höre jetzt schon die Aufschreie, ja, wenn du meine Mutter kennen würdest oder mein Vater, dann würdest du nicht mehr so schlau sprechen. Ja? Das mag ja alles sein, aber wisst ihr, es gibt keinen Vater auf dieser Welt und keine Mutter, die alles richtig macht. Aber ich weiß natürlich auch, von was ich spreche. Ich habe, das sage ich immer wieder, jahrelang Seelsorge gehabt in einem Kinderdorf. Und was Eltern den Kindern angetan haben, das kann nur direkt aus der Hölle kommen. Das gibt es auch. Und dennoch ist es so, dass wir uns bewusst sein sollten, man kann alles kaufen, außer einer Mutter und einem Vater. Und bei all den Schwierigkeiten, die wir haben, sollten wir trotzdem immer wieder auch für unsere Eltern da sein. Ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, gebe ich auch offen zu. Manchmal ist es nicht einfach, besonders dann nicht, wenn Eltern sich auch falsch verhalten, und das gibt es ja, ja. Beide können sich falsch verhalten, eine Mama kann sich falsch verhalten und Vater auch. Aber ich möchte dir als Kind trotzdem sagen, ehre deine Eltern. Und wenn sie schlecht zu dir sind, musst du es ja nicht umgekehrt sein. Und ich glaube, das hängt, es ist ein großer Segen für uns und auch für dein Leben, wenn du das machst. Ich glaube, dass es einen ganz großen Segen macht, wenn wir als Kinder auch für unsere Eltern beten, wenn wir für sie da sind. Und ich weiß nicht, wie deine Kindheit gelaufen ist, das weiß ich ja nicht. Ja, ich bin, das habe ich immer wieder auch gesagt, ich bin ja auch so mehr so ein Vaterkind gewesen. Was kommt, weil mein Vater mit mir alles gemacht hat. Wir waren ja ständig unterwegs, 24 Stunden. Und ich kann mich an ganz, ganz viele Dinge erinnern, die ich erlebt habe. Als mein Vater nach Hause gegangen ist, in den Himmel zum Herrn Jesus, da habe ich mit meinem Schwiegervater ein ganz langes Gespräch geführt. Und mein Schwiegervater meinte, das ist ein Geschenk, dass du so lange und intensiv reden kannst über Erlebnisse, die du hattest. Das kann nicht jeder so. Das ist mir da so aufgefallen. Und das ist etwas Herrliches. Und falls dein Verhältnis gestört ist zu deinen Eltern, dann versuch doch mit Gottes Hilfe, das wieder in Ordnung zu bekommen. Und der erste Schritt ist, dass du für sie betest. Auch wenn sie dir wehgetan haben und falsch gemacht haben Dinge, bete für deine Eltern. Bete. Das ist ein ganz wichtiger Segen. Ja? Irgendwann sind sie nicht mehr da. Ich habe ja noch meine Mama noch da, ja. Aber irgendwann sind sie nicht mehr da. Und dann ist die Telefonnummer, die du dann noch hast, nicht mehr brauchbar. Ja? Du kannst da anrufen, aber nimmt keiner mehr ab. Und das große Herz, das du dann auf der Beerdigung machen lässt von guten Floristen, das bringt auch nichts mehr. Du solltest deine Mama lieber zu Lebzeiten und deinen Vater zu Lebzeiten sagen, dass du sie liebst und für sie da bist. Ja? Der Herr kann auch kaputte Beziehungen wieder heilen. Egal wie kaputt das Verhältnis ist, ja, ist ein wichtiger Punkt. Kommt ein zweiter Punkt, wo wir in Beziehung leben, nämlich das Verhältnis zu den Geschwistern. Ja. In Psalm 133, Vers 1, da steht etwas, nämlich, sieh, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Klammern auch Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Das wäre herrlich, so dieses Bild, ja? Ich kenne aber das auch. Wir sind 6 Kinder, ja? Und bei uns gab es beides. Jetzt müsste ich meine Geschwister mal fragen, was mehr war oder so. Aber das ist natürlich klar, in einer Familie streitet man sich auch. Es sei denn, man lügt nur. Ja. Habe ich schon mal gehört, jemand gesagt, wir haben uns noch nie gestritten. Ich sage, ja, dann seid ihr eine Familie der Heuchler. Das gibt es überhaupt nicht. Eine Familie, die sich ehrlich begegnet in Wahrheit, da gibt es auch mal richtig, da knallt es auch mal richtig. Ja. Aber eine Familie zeichnet sich dann aus, dass sie danach wieder zusammenfindet. Das ist die Stärke einer Familie und einer Liebe. Ja? Aber hier ein wunderbares Zitat. Vergangenes muss begraben sein. Wir bemühen uns, keine Schandtaten und Sünden von gestern aufzuwirren. Wir Christen haben ein Lieblingskücheninstrument. Wisst ihr? Das ist die Mikrowelle. Wir haben alle eine Mikrowelle in unserem Leben, wo wir immer wieder die alten Sünden unserer Geschwister schön aufwärmen. Und ich kann dir nur eins sagen, schmeiß mit Gottes Hilfe die Mikrowelle in deinem Leben raus. Sie bricht dir das Genick und sie wird dafür sorgen, dass nie Frieden in deiner Familie einkehrt. Schmeiß deine Mikrowelle raus. Heiz nicht immer die alten Dinge. Die Bibel kennt das nicht. Gott ist ein Gott, wenn er vergibt, erinnert er sich daran nicht mehr. In den Tiefen des Meeres, und Corrie Boom hat da vorne ein Schild gemacht, Angeln verboten. Ja? Wisst ihr, ich glaube, es gibt keine Familie, zumindest auch in der Bibel nicht, wo es nicht Stress gab zwischen den Geschwistern. Das liebe ich an der Bibel, dass sie auch so ehrlich ist, ja? Ihr müsst mal reingucken, die heiligsten Familien, da ist das drunter und drüber gegangen. Das könnte man manchmal denken, das sind doch gar keine gläubigen Menschen. Da haben Brüder sich umgebracht gegenseitig, ja? Das sagt die Bibel, ja? Kain hat mal kurz Abel erledigt, ja? Hat er kein Problem mit gehabt, ja? Und die Brüder mit Josef, das wisst ihr selbst, was die gemacht haben, die waren so abgebrüht. Der Josef liegt in der Zisterne und weint und hat Hunger und schreit um Hilfe, schreit um sein Leben. Und die Jünger, die Brüder, das steht in der Bibel dann, sie aßen. Man kann so abgebrüht sein, der Bruder liegt in der Grube, schreit um sein Leben, die sehen das und hören das und sie aßen. Ja? Also keine ungläubige Familie, das war eine Familie, wo Gott unglaublich gewirkt hat. Ja? Aber so ist das eben halt. Und ich möchte euch bitten, mit Jesu Hilfe, ich habe eins festgestellt, gerade in den letzten Wochen und Tagen, Jesus kann die verkorksten Situationen wieder gerade machen. Du darfst nur nicht aufhören, daran zu glauben. Und mein Gebet war immer, egal ob ich jetzt im Recht war oder nicht, ich habe immer gesagt, Herr Jesus, hilf du mir, dass ich Brückenbauer bin. Wenn die Situation kommt, dann möchte ich ein Brückenbauer sein. Es ist manchmal nicht so einfach, ich weiß, manchmal gibt es gibt manchmal Nöte in der Familie und es gibt manchmal auch Situationen, da kannst du nicht gleich auf einmal alles wieder gerade biegen. Das ist so. Manchmal wollen das ja auch die anderen gar nicht, ja. Oder manche Leute sind einfach so sturköpfig und haben auch gar kein Interesse, Reue zu zeigen. Da kannst du natürlich nichts machen. Das kann Gott auch nicht. Gott kann ja nur Leute annehmen, die auch sagen, Entschuldigung, Herr. Sonst kann der Herr dich ja auch nicht vergeben. Und wenn in der Familie eben halt so Querköpfe sind, die überhaupt nicht einsichtig sind, die der Meinung sind, ich bin im Recht, ich bleibe im Recht und ich tue das, was ich will. Es muss schon ein gegenseitiges Dasein, ja. Und manchmal gelingt es nicht. Also bei mir, in meiner Familie ist das auch jahrelang nicht gelungen. Aber ich kann euch eins sagen, in den ganzen Jahren, der Herr Jesus ist hier gegenwärtig, habe ich immer dafür gebetet, dass der Herr Frieden schenkt. Und manche haben gesagt, das wird nie was. Der Zug ist abgefahren. Merkt ihr mal eins, der Zug ist nie abgefahren, wenn Jesus da ist. Jesus kann Menschen und Situationen verändern wie kein anderer. Und wir müssen dafür beten. Und es ist etwas Schönes, wenn man Geschwister hat, auf die man sich auch verlassen kann. Ja, es ist etwas Wunderbares. Ich bin Gott dankbar auch für meine Geschwister. Ja, und dann ist etwas Nächstes auch ganz wichtig, das Verhältnis zu den Nichten und Neffen, wenn wir Onkel und Tante sind. Ja? Und da gibt es einige Bibelstellen, und ihr kennt diese zumindest, wo Abraham und sein Neffe Lot dort ist und beide sind zu Reichtum gekommen, ja. Und eines Tages streiten sich dort die Hüter der Schafe. Und interessant ist, dass nicht Lot zu Abraham geht. Der war ja jünger, das war der Neffe. Nein, Abraham geht zu ihm und sagt, mein Neffe, nicht, dass wir uns streiten. Wir haben so viel Land. Also wenn du nach links gehst, dann gehe ich nach rechts. Und wenn du rechts willst, gehe ich nach links. Das war in der damaligen antiken Zeit nicht üblich, dass die Älteren zu den Jüngeren gehen und der Jüngere sozusagen das Heft in die Hand bekommt. Wie bei uns sind die ja auch nicht. Ne? Das ist ja gar nicht denkbar, das zu machen. Geh mal zum alten Mann hin, ja? Dann wirst du mal sehen, was so der Christensatz heiße Ohren. So, aber hier war das so. Und wir wissen, er hat sich entschieden, nach Sodom und Gomorra zu ziehen. Das Land war sehr begehrenswert, das sah toll aus. Und Abraham stand eigentlich da wie Pik 8, ja? Aber er hat den Herrn vertraut. Und dann passiert eine Situation, nachzulesen in 1. Mose Kapitel 14, die Verse 11 bis 16, da wird Lot und all die anderen werden gefangen weggeführt. Und Abraham hört es. Und jetzt könnte man mal sagen, könnt ihr mal bitte die Tür dazu machen, da spielt irgendeiner Klavier. Jetzt könnte man ja sagen, der Abraham hätte ja sagen können, siehst du, mein kleiner Neffe, hast du selber Schuld, ne? Nicht auf den Onkel hören, den Onkel noch austricksen wollen, jetzt hast du was davon. Ja? Das machen wir oft, denn wenn wir unseren Kindern was sagen, den Neffen und den Nichten, ja, dann passiert es ja leicht, dass wir unseren Trumpf ausspielen als Onkel und Tante. Und das macht Abraham nicht. Abraham überlegt gar nicht, er holt sich über 300 Krieger und geht hinterher und holt die zurück. Nicht nachtragen, gar nichts. Ja? Das ist ein ganz großes Vorbild. Und Abraham hatte ein Herz voller Liebe für seinen Neffen Lot. Er hat ihm immer wieder gerne geholfen. Das lesen wir in der Bibel. als hier die Ankündigung kommt in 1. Mose 18 und 19, dass Sodom und Gomorra platt gemacht wird, da wusste Abraham ja, da lebt mein Neffe. Und was macht er? Er sagt, ach, soll er doch verrecken. Macht er das? Nein, 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 nein. Er geht dort ins Gebet und handelt mit Gott. Herr, wenn 45, 40, 35, 30, ich bin mir zu 100% überzeugt, seine Hauptmotivation war sein Neffe. Er wusste, da ist mein Neffe und seine Familie, die können doch nicht sterben. Und interessant ist, und ich bin mir zu 100% überzeugt, es waren die Gebete von Abraham, dass Lot errettet wurde, dass Gott Engel geschickt hat und die haben ihn da rausgeholt. Das war die Gebetserhörung eines Abrahams. Und wisst ihr, wir als Onkel und Tanten, wir können ja mal unsere Neffen fragen und unsere Nichten. Beste Tante der Welt, können das deine Nichten zu dir sagen oder Neffen? Oder hier, bester Onkel, ja, das wäre doch mal schön. Hier ist ein ganz wichtiger Satz. Weil junge Menschen viele Fehler machen, brauchen sie auch viel Liebe und Vergebung. Mancher Onkel und manche Tante, ja, die wundern sich, mich besucht keiner, meine Neffen und Nichten wollen von mir nichts wissen. Ja. Aber vielleicht bist du auch schuld, lieber Onkel, liebe Tante. Vielleicht bist du so ein schöner Griesgram. Und vielleicht meiden dich deine Neffen und Nichten, weil es unmöglich ist, mit dir zu reden, weil du alles besser weißt, weil du alles kaputt schlägst in ihrem Leben und weil du den jungen Leuten nicht das Gefühl gibst, dass sie auch ihr Leben führen und sie müssen auch Fehler machen. Hast du doch auch gemacht, oder? Ich hoffe, dass meine Nichten und Neffen immer wissen, dass ich für sie da bin. Müssen jetzt nicht zu mir unbedingt sagen, bester Onkel oder so, aber ich hoffe, dass sie wissen, dass ich für sie da bin. Und ich hoffe, dass sie auch merken, dass da nicht ein Onkel steht, der über allem steht, sondern dass da ein Onkel steht, der unter dem Kreuz Jesu steht. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ja, gerade wenn junge Menschen Fehler machen. Dass wir nicht immer gleich mit unseren großen Weisheiten rauskommen, sondern dass wir auch mal zugeben, wir haben ja auch nicht alles richtig gemacht. Und ich glaube, dass der Herr auch da segnen kann. Und Großes tun kann, das Verhältnis zu den Nichten und Neffen. Jetzt frage ich dich mal, lieber Onkel, liebe Tante, du hast ja, wenn du Nichten und Neffen hast, wie ist das Verhältnis? Kommen die gerne zu dir? Schütten dir gerne auch das Herz aus? Bist du jemand, der für sie da ist? Wissen sie, wenn keiner mich mehr auf der Rechnung hat, mein Onkel oder meine Tante ist immer für mich da. Könnten deine Nichten und Neffen das über dein Leben sagen? Das wäre schön, ja? Und wenn es nicht so ist, dann bete doch auch mal dafür. Und vielleicht musst du auch mal mit deinem Neffe oder Nichte mal essen gehen und ihr vielleicht auch mal sagen, dass du dich nicht richtig verhalten hast. Ja? Da bricht uns auch keine Zacken aus der Krone. Ja? Dass wir auch mal sagen, da habe ich mich nicht verhalten, da war ich zu streng mit dir oder wie auch immer. Ja? Ich glaube, wahre Größe zeigt sich in der Demut, oder? Und das macht einen Mann und eine Frau nur noch stärker, wenn sie auch zugeben kann, ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Und dann kommt das Nächste. Oh, das Verhältnis zum Ehepartner. Ja, das ist ja auch interessant, ja? Da sagt die Bibel ja ganz viel. Epheser 5, die Verse 21 bis 25. Und da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Jetzt sagen die Männer, wow. Jetzt kommt aber der Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und dann machen sie nicht mehr so viel. Wow, die Männer, ja. Also Vers 24 finden wir alle super. Aber Vers 25 möchte man so, muss eine andere Übersetzung hin. Nein, nein, das ist schon so. Wisst ihr, es gibt ja hier so einen wichtigen Spruch, ja? Liebende leben von der Vergebung, liebende leben von der gegenseitigen Annahme und liebende leben vom Gespräch. Vergebung, Annahme, Gespräch, das brauchen wir. Es gibt hier einen interessanten Satz oder zwei, das ist natürlich ironisch gemeint, ja? Eine glückliche Ehe ist, eine, könnt ihr mal vorne zumachen, ganz kurz bitte? Das ist die, danke. Hier steht, eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind und er ein bisschen taub ist. Ja, das ist eine glückliche Ehe. Aber das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt, ja. Manchmal muss man auch mal Dinge stehen lassen können, ja. Manchmal ist es gar nicht verkehrt, wenn sie so ein bisschen blind ist und er so ein bisschen taub, ne. Manchmal, wenn Frauen sowas sagen, das ist interessant, dass wir in dem Moment haben wir alle keine Hörprobleme mehr, ja. Wenn die Frau dann irgendwie was sagt in ihren Zorn oder umgekehrt, dann haben wir ein Gehör, dann hören wir besser als Elefanten, ja. Dann hören wir alles. Aber wenn die sagt, kannst du mich mal irgendwo hinfahren oder kannst du mal das machen, dann, Heupenal, ich habe nichts verstanden, was wolltest du noch machen? Aber wenn sie was sagt gegen uns, ja, das hören wir. Und dann ist, ich fand das hier auch interessant, das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist, dass er das Sagen hat und sie ihn in dem Glauben lässt. Das fand ich auch schön, ja, das ist auch schön. Das, ja. Ich glaube, das ist ein Hammerspruch, den habe ich von Spurgeon gelesen. Den hat er zu seiner Frau gesagt. Guck mal, da steht, wäre meine Liebe Licht, würdest du im Sonnenschein leben. Wow, was für eine Aussage, ja. Spurgeon hatte eine wunderbare Ehe geführt, beide waren schwer krank. Spurgeon war ganz schwer krank an Gicht, ein ganz großes Nierenleiden, er war ganz, ganz oft in ganz vielen Nöten. Und an schweren Depressionen hat er gelitten, ja. Der saß manchmal in der Predigtvorbereitung in sein Zimmer und hat ohne Anzeichen auf einmal stundenlang geweint. Und dann kam seine Frau rein und sagte, was ist denn los mit dir, Charles? Und sagte, ich weiß nicht. Dieser große Mann, ja. Und seine Frau ist Anfang mit 30 Jahren auch schwer erkrankt. Ganz schwer erkrankt. Und die haben viel Not und Elend gehabt, aber die haben eine glückliche Ehe geführt. Ja, weil es auch beide Beter waren. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, so, bringe ich meine Frau noch zum Lachen, ja, oder bringe ich sie nur noch zum Weinen, ja? Das ist auch wichtig. Ich glaube, dass das eine Ehe gesund hält. Ich glaube, wenn Ehepaare nicht miteinander lachen können auch und auch Humor haben, dann ist das eine Ehe, wo ich glaube, die wird nicht gut sein. Ja? Das ist ein großes Geschenk, ja? Ich freue mich ganz ehrlich, dass ich auch in meiner Familie, wir lachen sehr, sehr viel und wir haben auch einen Humor, ja? Wir haben denselben Humor, das ist auch schön. Es gibt ja manche Menschen, die haben keinen Humor, ja, da könnte ich gar nicht mit klarkommen, ja. Manche Menschen, die haben, wenn du da mal einen Spruch bringst oder so, die nehmen das gleich wortwörtlich, die haben keinen Humor, ja. Ich bin dankbar, dass wir das haben. Ja. Viele aus unserer Familie, wir gucken uns manchmal nur an, dann wissen wir schon, was los ist und schon lachen wir, ja. Das ist etwas Wunderbares, aber wisst ihr, gerade wir auch als Männer, viele Männer, die wollen auf Kanzeln gehen und große Reden halten und so, und zu Hause sprechen sie mit ihrer Frau nicht. Oder sie besprechen mit ihrer Frau, als wenn ihre Frau irgendwie, weiß ich nicht, was wäre, ein Stück Dreck oder so. Das geht nicht. Du kannst in einer Gemeinde keine Verantwortung übernehmen als Mann, wenn zu Hause der Teufel los ist. Ja? Und ich glaube, da machen viele Gemeindeälteste oder Prediger oder Leute im Missionswerk machen einen großen Fehler. Sie schauen nur auf die Gabe des Mannes, was er kann, aber sie schauen nicht in seine Familie hinein. Wie manch einer hat gesagt, ja, mein Vater, Sonntag für Sonntag, der hält eine große Predigt, du musst ihn mal zu Hause erleben, wie er mit Mama umgeht und mit uns. Da kann ich aber nichts sehen von Jesus. Gar nichts kann ich von Jesus sehen. Ja? Und wenn das der Kommentar ist, dann kann der abdanken als Ältester oder Pastor. Der hat nichts mehr zu sagen. Der kann nach Hause gehen. Und der soll zu Hause anfangen. Und zu Hause ist es am schwersten, ja. Also wenn ihr wissen wollt, wie gläubig ich bin, dann müsst ihr Donito fragen und Yossisi ist ja nicht mehr ganz so oft zu Hause, aber und Gina müsst ihr fragen, ja. Und meine Schwester Orsel ist ja auch bei mir. Die müsst ihr fragen. Die können dir genau sagen, ob ich ein Heuchler bin oder ob ich das ernst meine mit Jesus. Aber ich sage immer, wir sollten ein Stück weit auch eine Ehe kann ein Stück Hölle sein oder ein Stück Himmel. Und der Stück Himmel wird dann sein, wenn sich alles um Jesus dreht. Ich habe festgestellt, ich darf 27 Jahre verheiratet sein. Ja. Und der Schlüssel und der Geheimnis meiner Ehe ist Jesus. Jesus ist absolut mein Geheimnis für meine Ehe. Ja. Ich habe euch das immer gesagt, Ehe, drei Worte, E-H-E, Ehemann, H wie Herr, Ehefrau. Der Ehemann und die Ehefrau und in der Mitte, H, der Herr. Und wenn Jesus im Zentrum ist, ja, dann klappt das. Also Jesus ist derjenige, weil wir werden ja auch schuldig. Ich weiß nicht, wir sind ja Leute, die auch schon länger verheiratet sind. Wir werden doch alle schuldig. Aber wo gehst du hin mit deiner Schuld? Ja? Früher, wenn wir Jesus nicht kannten, sind die Männer in die Wirtschaften gegangen oder ja, lass dir gehen, ja, und aber damit löst du keine Probleme. Ja? Und heute, ich hoffe, dass es so ist, dass man betet, ja. Wisst ihr, was viele Männer auch nicht machen, vielleicht auch viele Frauen nicht, die beten nicht für ihren Mann oder umgekehrt. Betest du noch für deine Frau, lieber Mann? Also ich meine nicht nur sonntags, sondern jeden Tag eigentlich, oder? Ich hoffe, dass du jeden Tag für deine Frau betest. Und umgekehrt die Frau, dass sie für ihren Mann betet. Nichts hält eine Ehe gesünder als das Gebet. Ja, wenn du dich mal ärgerst, mein kleiner Tipp, nicht gleich mit deiner Frau sprechen, mit Jesus reden. Herr, wenn ich jetzt antworte in der Situation, dann eskaliert es. Deswegen musst du mir erstmal die richtigen Worte geben. Und mir auch mal zeigen, habe ich vielleicht auch ein Stück weit daran Mitschuld, dass es so gelaufen ist. Und dann wirst du merken, wie der Heilige Geist an einen arbeitet. Und plötzlich merkst du, ja, ich hätte jetzt auch nicht so übertrieben reagieren müssen. Stimmt, Herr Jesus. Schon bist du ruhiger. Und plötzlich merkst du, ach, der lieber Schreck, ich habe genauso die Vergebung nötig wie sie. Ja? Und schon ist dieser Bann und dieses Zornige weg. Ja? Es gibt keine Sache, die uns mehr entwaffnet, als wenn Jesus uns mit seinem Licht zeigt, wer wir selbst sind. Ja? Dann fallen alle Waffen von uns, weil wir merken, lieber Herr, wenn ich deine Gnade nicht hätte in meiner Ehe, mein lieber Scholli, dann würden auch bei mir die Lichter ausgehen. Wie oft hast du mir vergeben? Wie oft habe auch ich Fehler gemacht in meinem Leben? Das ist etwas ganz Großartiges. Ja, ich finde das manchmal so traurig, dass dieses Lachen oft sehe ich bei manchen Frauen nicht. Manchmal, wir müssen jetzt auch nicht mit einem Smiley immer rumsetzen, ja, aber ich habe mir vorgenommen, ob es mir gelingt, müsst ihr meine Frau fragen, ja, aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte meiner Frau das beste Leben geben. Ich kann ihr nicht alle Wünsche erfüllen, aber ich möchte alles, was in meiner Macht steht, tun, dass sie glücklich ist. Das ist nicht nur mein Gebet, das möchte ich als Mann. Das ist mein Ziel. Ich möchte, dass meine Frau die glücklichste Frau auf Erden ist. Und das hat nicht nur etwas zu tun, dass man ihr 5 Rolex-Uhren kauft und sowas. Das, wenn man das Geld hat, mache es auch, aber das geht nicht darum. Wenn ich eines Tages mal nicht mehr da sein sollte, in der Regel gehen wir als Männer ja vorher, dann möchte ich, dass meine Frau oder meine Kinder mal sagen können, der hat nicht alles richtig gemacht, aber es war... Einen besseren Mann, einen besseren Vater hätten wir nicht haben können. Das ist mein Wunsch. Und dass sie sich an Jesus klammern, dass sie merken, wenn der mal ein Problem hatte, wo war sein Geheimnis? Jesus. Wenn das am Ende meines Lebens rauskommt, hat sich mein Christsein gelohnt. Wenn sich meine Kinder und meine Frau, wenn ich nicht mehr da bin, an Jesus klammern und wissen, der ist der, an den ich mich halten kann. Nimm das mit. Und wenn es mal wieder ein bisschen schwierig geworden ist, dann hab auch mal den Mut und sag und nimm mal deine Frau oder umgekehrt deinen Ehepartner und geht vor dem Herrn und sag, Herr, das war nicht richtig. Es ist so wichtig, dass wir nicht im Groll. Stell dir mal vor, wisst ihr, könnt damit gar nicht leben. Gina kann das vielleicht auch bestätigen, so richtig stressig, ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das mal so hatten. Oder ich könnte gar nicht, das wäre nichts. Dann müssen wir darüber reden, aber jetzt manche, die reden miteinander nicht, wochenlang, da würde ich verrückt werden, so könnte ich gar nicht leben. Ja. Ja, jetzt kommt etwas. Das Verhältnis zu den eigenen Kindern. Epheser 6, Vers 4, da steht, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Da steht nicht ihr Mütter, ja, da steht ihr Väter, reizt nicht zum Zorn, weil ich glaube, das ist unser Problem als Väter, wenn wir ehrlich sind. Ja. Wir sind ein bisschen grober, eine Mutter ist oft sanfter, ein Mann ist manchmal, muss er ja auch sein, aber manchmal ist das, glaube ich, auch unser Problem als Männer, ne, dass wir manchmal zu viel Gas geben. Ja. Deswegen sagt die Bibel das, ja. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja. Und in Jesaja 50, Vers 4, da steht etwas Wunderbares, das wir uns als Väter, als Gläubige generell mitnehmen können. Da steht, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich ja morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Ich glaube, wenn wir von Gott her kommen, dann werden wir auch anders mit unseren Kindern umgehen. Ich glaube, das ist ein Geheimnis. Und hier... Eltern müssen gemeinsam eine klare Linie vertreten. Eltern müssen konsequent sein. Eltern dürfen und müssen bereit sein, sich zu entschuldigen. Eine gemeinsame Linie. In wie vielen Familien komme ich, wo die Kinder die Eltern ausspielen, weil die Eltern nicht gemeinsam entscheiden. Ja, und das ist eine ganz große Gefahr. Dada hat aber gesagt ja und sagt sie nein, umgekehrt, dann streiten sie sich wieder. Eine klare Linie, das ist so wichtig. Und dass wir auch dahinter stehen, wenn auch meine Entscheidung ist, was meine Frau fällt, dass ich da auch hinterstehe und nicht meine Frau in den Rücken falle, ja, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn eure Kinder euch nicht respektieren. Ihr müsst schon eine klare Linie haben. Kinder brauchen das. Kinder brauchen nicht Hü und Hott, Kinder brauchen eine klare Linie. Und das glaubt mir, das ist ein Segen, der dann kommt. Das ist nicht immer einfach, da habe ich auch versagt, aber dafür ist Jesus da. Und wir können lernen, immer wieder lernen. Und das ist wichtig. Das wichtigste Erziehungsmittel ist das Gebet. Wie oft betest du für deine Kinder? Und jetzt stelle ich dir noch eine andere Frage. Wie betest du für deine Kinder? So ein Gebet, was du aufnehmen könntest und jeden Morgen abspulen könntest? So, Herr Jesus, danke, dass ich meine Kinder habe. Halt sie gesund, segne sie, dass sie dich lieben. Amen. Kannst du auch aufnehmen auf Handy oder so. Nimmst du die Sorgen und die Situation deiner Kinder eigentlich mit im Gebet vor Gott? Dein Kind hat jetzt, keine Ahnung, ein Problem auf dem Gebiet. Dann hoffe ich, dass du nicht so ein allgemeines Gebet sprichst, sondern dass du dieses Problem mit Jesus besprichst. Und dass du dann auch nachfragst bei deinen Kindern, und wie war's? Ja, du, da habe ich plötzlich eine Hilfe bekommen. Ja, dann kann ich sagen, ich habe für dich gebetet, Dada oder Mama, ja. Ich glaube, das ist der Schlüssel einer gesegneten Familie. Beten, beten und nochmal beten. Sorry, ich bin ein bisschen zu weit gegangen hier. Ja. Das habe ich da. Genau. Ja, wie ist dein Verhältnis zu deinen eigenen Kindern? Vielleicht musst du einfach erkennen, dass du vielleicht einiges ordnen musst. Dann tu es. Nimm Jesus mit und ordne das. Deine Kinder werden schneller größer, als du denkst, ja. Die sind klein und plötzlich sind sie groß, dann sind sie selbst verheiratet, dann hast du Enkelkinder, ja. So schnell sind sie weg. Und was gibst du den Eltern mit? Wisst ihr, manche Eltern, die sagen, das ist nicht so wichtig, wie wir leben. Aber die Kinder sehen zu Hause, wie ihr umgeht. Wenn du willst, dass deine Kinder einmal jemanden heiraten, der auch mit Jesus unterwegs ist, dann musst du vorleben. Du musst wenn du eine Tochter hast, die muss merken, ich suche so einen Mann, wie mein Vater ist. Der geht so respektvoll mit Mama um, so einen Mann suche ich. Und umgekehrt, ja? Das ist so wichtig. Wir prägen unsere Kinder. Und wie manch ein Kind hat viel zu früh geheiratet und der Grund war, weil es zu Hause die Hölle war. Wie manche Eltern haben die Kinder rausgetrieben, weil es ein Klima war, in der Hölle war es schöner. Was für ein Klima ist bei uns zu Hause? Es gibt manche Familien, da wird von morgens bis abends nur geflucht und sich beleidigt. Und manche sagen sogar noch, sie sind Christen. Ja? Da ist der Teufel der Herr, aber Jesus hat da gar nichts zu sagen. Das ist grausam. Ich hoffe, dass wir da aufpassen, dass wir das die nächste Generation mitgeben. Ja? Dass wir das mitgeben unseren Kindern. Und das Vorletzte, das Verhältnis zu den Schwiegereltern, zu meinen Onkeln und Tanten. Und das ist das Entscheidende. In 1. Timotheus 5, 1 bis 2. Es geht um Respekt. Leute, ist bei uns verloren gegangen. Also, mein Schwiegervater sitzt ja jetzt hier. Ich hoffe, dass er nie sagen kann, dass ich mal respektlos gegen ihn geworden bin. Ich habe mit meinem Schwiegervater schon viele ernste Gespräche und sehr, sehr gute Gespräche gehabt. Aber ich hoffe, dass er das nicht sagen kann, dass ich mal respektlos zu ihm geworden bin. Wenn ich sehe, wie manche Schwiegersöhne mit ihren Schwiegervater sprechen, da kann man sich nur schämen. Da kann man nur sagen, wo seid ihr denn groß geworden? Ihr habt ja alles verloren. Ja. Ich darf heute etwas sagen, das möchte ich einfach mal so sagen, weil mir das aufs Herz liegt. Ja? Das Verhältnis zu meinen Schwiegereltern, ja, Onkel und Tanten, habe ich auch in meinem Leben wirklich sehr gute kennenlernen dürfen. Mittlerweile sind die ja nicht mehr da. Ja, bin ich doch wirklich dankbar. Aber meine Schwiegereltern habe ich ja noch. Und jetzt hören alle anderen weg, ja? Ich habe die Besten. Wisst ihr, was mir so groß geworden ist? Eine Sache. Meine Schwiegermutter, ne? Die muss mich ja 27 Jahre schon ertragen. 27 Jahre. Und jetzt sage ich euch etwas, und der Herr Jesus ist hier gegenwärtig. Und das ist kein, weil meine Schwiegermutter jetzt da sitzt. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe in 27 Jahren noch nicht einmal von meiner Schwiegermutter irgendwie etwas gehört oder gesagt bekommen, wo wir uns nicht einig waren. Ich wüsste in 27 Jahren nichts, dass sie mir etwas gemacht hat, wo ich sage, das fand ich jetzt nicht gut. Ich habe wirklich, bevor ich das hier gesagt habe, gestern Abend, habe ich darüber nachgedacht. Herr Jesus, ist das wirklich so? Ja, das ist so. Ich habe nachgedacht, wo gab es mal etwas, wo ich einmal irgendwo vielleicht mal ein bisschen, na, wo ich sage, das sehe ich jetzt überhaupt nicht wie meine Schwiegermutter. 27 Jahre. Nicht ein böses Wort oder gar nichts, ja. Einfach herrlich, kann ich euch nur sagen, das ist ein Geschenk, ja. Also deswegen sage ich, alle anderen weg können, aber ich habe die beste Schwiegermutter, ja, ist so. Der Schwiegerpapa? Der Schwiegerpapa, der ist auch super. Den wollen wir auch nicht eintauschen, ja. Und wisst ihr, einfach Respekt haben. Ich halte das für so wichtig, auch die Onkels und Tanten. Vielleicht musst du mal zu deiner Tante wieder hingehen und deinen Onkel und vielleicht dich auch mal entschuldigen, ja, noch sind sie da. Leute, wir sehen das doch selbst, die ganzen Generationen, sie gehen jetzt alle weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht macht es jetzt mein Alter oder so. Ich gehe manchmal durch die Gegend, dann falle ich in so eine Depression, dass ich, also ich weiß manchmal gar nicht, wohin. Und dann ist das Schlimme, dann weißt du nicht, wohin. Ja, der früher, der ist nicht mehr da. Ja, den rufe ich, den kannst du auch nicht mehr anrufen. Aber da, nee, der ist auch nicht mehr da. Und deswegen sollten wir das vorleben. Lass uns das wertschätzen. Nicht erst auf dem Friedhof, nicht erst, wenn die großen Kränze kommen, ja. Und das Letzte, das Verhältnis zu meinem Schwager, Schwägerin, Schwiegerkinder, Cousin, Cousin, ja. Und dann alle verdienen Frieden. So viel an euch liegt, haltet Frieden einander. Ja, Römer 12, Vers 18. Und Zitat, Liebe heißt erfreuen, verstehen, sich einsetzen, in Schutz nehmen. Und dann ein wunderbarer Satz. Liebe macht schön. Ich bin Gott auch dankbar. Es ist für mich alles nicht selbstverständlich, ja, dass man so eine Familie hat, wo man auch zusammen sein kann. Ja. Auch meine Schwagers. Für mich absolut, könnte ich mir ohne meine Schwagers ein Leben gar nicht mehr vorstellen. Alle drei. Das ist eigentlich auch nicht normal, dass mein Schwager sich so versteht, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass mein Schwager ist. Ich habe eher das Gefühl, das sind meine Brüder. Und bei meiner Schwägerin ist es genauso. Besonders Janina, also macht einfach Freude. Ja? Das ist ein Geschenk des Himmels, wenn ich sehe, wie viel Streit manchmal bei anderen ist oder so. Ich kann mich blind auf meine Schwagers auch verlassen. Ja? Und ich bete immer wieder auch für meine ganze Familie und Cousin und Cousinen. Und ja, leider ist nicht überall Frieden. Manches hat sich auch über die Jahre verlaufen. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch. Ne? Ja, der Cousin, und man hat gar keinen Kontakt mehr. Das ist eigentlich traurig. Es liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Zeit. Ich möchte das jetzt auch nicht immer alles schlecht reden. Ist auch alles momentan so schnelllebig. Und manches ist auch so. Ja? Man wird älter, früher war man vielleicht jünger. Dann hat man seine eigenen Familie. Automatisch hat man auch wieder noch mehr Probleme mit den Kindern. So, und das schafft uns alle. Und ich glaube, dass wir alle auch an so einem Punkt sind, wo wir manchmal das Gefühl haben, so, das Leben erdrückt uns fast. Ja? Die Nöte kommen und es wird alles immer ein bisschen, die Zeit läuft uns so weg. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, Geschwister, dass wir den Herrn Jesus noch viel mehr in unsere Familien reinnehmen. Und dass wir ihn das auch hinlegen. Herr, heile du meine Familie. Heile sie. Das Gebet habe ich in den letzten Wochen so oft gebetet. Ja, immer wieder. Herr Jesus, heile meine Familie. Und hier bin ich. Wenn du mich irgendwo gebrauchen willst, mach mit mir, was du willst. Ich gehe zu jedem hin. Ich entschuldige mich, ich mache alles. Hier bin ich. Aber heile meine Familie. Und Gott hat eingegriffen. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Möge der Herr unsere Familien segnen, deine Familie segnen, meine kleine Familie segnen. Und lass uns das nicht vergessen. Der die Familie geschaffen hat, ist Jesus und er ist der Meister. Gib deine Familie in seine Hand und alles wird gut. Nicht unbedingt alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber alles wird am Ende gut. Und wenn man manchmal auch Dinge nicht gleich ordnen kann, Dann dürfen wir die Menschen aber in Frieden segnen und sagen, Herr, momentan ist es vielleicht nicht möglich, so in engen Kontakt, aber ich möchte dich bitten, kümmere du dich um diesen Menschen, mein Onkel, Cousin, mein Bruder oder wer auch immer, und segne ihn. Und veränder du ihn, veränder du uns alle. Amen.